Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Wolfram Eilenberger. Wer ein Warum im Leben hat, erträgt fast jedes Wie, philosophierte einst Friedrich Nietzsche und legte damit eine der mutmaßlich großen Einsichten unserer Existenz nieder. Denn so ein tragender Lebenszweck, das ist doch wirklich eine feine Sache. Zwecke motivieren, spenden Sinn, geben unserem Alltag Richtung und Struktur, machen resilient. Falsch, grundfalsch, meint dagegen mein heutiger Gast Michael Hampe. Er lehrt in Zürich Philosophie und hat eine Philosophie der Zwecklosigkeit verfasst. Unter dem schlichten Fragewort »Wozu?« sind sie uns eine ganz neue Weise an, uns selbst, diese Welt und das große Ganze zu verstehen, ja, uns gar mit unserer Sterblichkeit zu versöhnen. Besser leben? Ohne Zwecke? Da fragen wir gern nach. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, lieber Herr Hampe.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wer kennt das denn nicht, wenn der Onkel den kleinen Neffen fragt, was willst du denn später mal werden? Die Mitspielerin nach einem absurden Fehlpass fragt, was sollte das denn jetzt? Oder die bange Frage nach einem Arztbesuch und einer schlimmen Diagnose, warum ich? Eigentlich lauert das Fragen und auch die Rede von Zwecken und Zielen, Herr Hampe, doch um jede Existenzecke, oder?
Ja, die ist überall, diese Vorstellung, dass wir Ziele verfolgen, und die ist eingebaut in unsere Biologie, und durch die sozialen Verhältnisse, in der wir existieren, wird auf die biologische Zweckgerichtetheit eben noch die soziale draufgepackt, sodass wir quasi ganz umzingelt sind von Zweckstrebungen, Zweckvorstellungen, Zwecknachfragen.
Und fast reflexartig verbindet sich mit der Vermutung der Zwecklosigkeit, könnte man sagen, auch die der Sinnlosigkeit. Denn sofern etwas keinen Zweck hat oder wir ihm keinen zuordnen können, dann ist die allzu menschliche Vermutung, dieses Etwas sei dann auch sinnlos.
Ja, das Wort Sinn hat vielleicht ursprünglich eine Funktion gehabt bei der Betrachtung von Geschichten. Was ist der Sinn dieser Geschichte? Was ist der Sinn dieses Gedichtes? Und viele Geschichten laufen auf irgendetwas hinaus. Es gibt die Vorstellung, dass die ältesten Geschichten Heldengeschichten sind, wo ein Held, ein Mann loszieht und irgendein Tier erlegt und es dann nach Hause bringt. Die Schriftstellerin und Poetologin Le Guin hat einen berühmten Essay darüber geschrieben, über solche Geschichten von Jägern im Unterschied zu Geschichten von Sammlerinnen. Und die Geschichten von Jägern haben Höhepunkte und einen Zielpunkt. What's the point of the story? Worauf läuft das hinaus? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Wird dann von Geschichten, die wir lesen können, auf unser Leben übertragen, so als wäre das auch eine solche Geschichte, die man lesen könnte, von außen betrachten kann. Das gilt vielleicht auch für Menschen, die religiös sind, die glauben, dass ein göttliches Bewusstsein auf unsere Lebensstrecke schaut und dann am Ende guckt, ob es einen Sinn hat. Aber wir selbst stecken in der Geschichte natürlich immer drin. Und wenn sie zu Ende geht, sind wir auch weg, sodass dieser Blick von außen, den wir auf eine Story haben, die wir lesen können, für unser eigenes Leben eigentlich nicht so richtig existiert.
Und die psychologische Folge dieser Sinnlosigkeitsmutmaßung, die ist ja sehr oft Resignation, manchmal auch Depression. Das zeigt sich dann in dem sehr alltäglichen Satz, das hat doch alles gar keinen Zweck, was ja dann auch meint, es hat doch alles gar keinen Sinn. Und ich habe Ihr Buch so gelesen, dass Sie genau diese Resignation und diese Reaktion abweisen, vielleicht sogar therapieren wollen.
Ja, das ist eine verbreitete Reaktion, die meiner Ansicht nach durch eine bestimmte Interpretationsperspektive auf unser Leben begünstigt wird, die aber nicht so ganz universal ist, nicht so ganz ständig vorhanden ist in unseren Selbstbetrachtungen, sondern es gibt ja auch sogenannte kontemplative Zustände, wo wir ein Kunstwerk anschauen, eine Musik hören oder spazieren gehen, ohne ein bestimmtes Ziel erreichen zu wollen, wo wir uns befreit fühlen, weil wir gerade keine Zwecke verfolgen. Und dann sagen wir nicht unbedingt, oh, das ist aber sinnlos, dieser Spaziergang, ist ja sinnlos, dass ich hier Musik höre.
So wie in diesem Gedicht, ich ging so leise vor mich hin und nichts zu suchen war mein Sinn.
Gutes Beispiel. Ein anderes Beispiel ist der Spaziergang von Robert Walser, der aus seinem Zimmer eilt, als er nicht weiterschreiben kann. Und dann versucht er immer was zu erledigen in einer Buchhandlung, im Finanzamt. Er hat eine Essenseinladung, er geht zum Schneider. Und alle diese Erledigungen laufen irgendwie schief. Also die Zwecke, die er dort erreichen will, erfüllen sich nicht. Aber immer wenn er draußen wieder unterwegs ist und einfach so herumstreut und dann ein paar Kinder anschaut, einen schwarzen Hund, der auf der Straße rumliegt, dann geht's ihm ziemlich gut. Also wenn er zweckbefreit unterwegs ist, ist er ein glücklicher Mensch, scheint es. Und wenn er versucht, soziale Aufgaben zu bewältigen und Zwecke zu erreichen, dann klappt das nicht.
Und das ist ja schon, wenn man unsere Lebensform betrachtet, fast schon eine paradoxe Intervention, die Sie da auch mit Ihrem Buch anstreben, indem Sie eigentlich sagen, ein geglücktes, ein glückendes, gelingendes Leben ist eines, das sich vom Mandat oder sogar Diktat der Zwecke befreit wüsste.
Das ist vielleicht die erste Diagnose, die mit einer Rolle spielt bei diesem Buch. Tatsächlich ist das Ganze weitergehend gedacht, dass das, was in uns dafür verantwortlich ist, dass wir überhaupt Zwecke verfolgen können, also ich nenne das mal die Aufmerksamkeit, immer so interpretiert worden ist, als wäre sie, wenn sie auf etwas gerichtet ist, auch gleichzeitig mit einer Zweckverfolgung verbunden. Und ich glaube, wir können erleben, dass das gar nicht der Fall ist, dass es eine Aufmerksamkeit gibt, die sehr scharf ist, die sehr deutlich ist und die nicht auf Zwecke gerichtet ist. Ja, man könnte sogar die Erfahrung zu teilen versuchen, dass die Aufmerksamkeit umso schärfer ist, je weniger sie durch Zwecke eingeengt, verstellt ist.
Das ist ja interessant, weil generell würde man ja sagen, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann fokussiert man dieses Ziel und die Aufmerksamkeit ist auf dieses Ziel geschärft. Wenn der Hund den Ball fangen will, hat er nur diesen Ball im Blick. Und wenn wir irgendein Ziel verfolgen, sind wir in einer Art Tunnelerfahrung und sehen nur das, aber sehen dieses eine doch auch schärfer und konturierter.
Ja, wir sehen es vielleicht schärfer und konturierter, aber wir blenden eine gewisse Komplexität, die uns eigentlich auch gegeben ist, dabei in der Regel aus. Also wenn Sie durch den Wald gehen und nach einer Lichtung suchen, auf der Sie dann etwas bauen können, also entweder als möglichen oder unmöglichen Bauplatz betrachten, dann werden Sie viele Pflanzen und Käfer nicht sehen, vermutlich, weil Ihre Aufmerksamkeit ein Scheinwerfer ist, der quasi nur ganz bestimmte Dinge in der Umwelt wahrnimmt und die anderen Sachen ausblendet. Wenn Sie einfach herumlaufen, ohne den Wald als eine Gegend, wo Sie wohnen möchten oder wo Sie Holz gewinnen können oder was auch immer zu betrachten, dann fallen Ihnen eventuell Dinge auf, die Ihnen vorher nicht aufgefallen sind, also die Breite, sage ich jetzt mal, der Aufmerksamkeit wird erhöht, wenn nicht bestimmte Zielvorstellungen sie fokussieren.
Jetzt ist es ja eine Frage und vielleicht sogar auch eine Vermutung unserer Gegenwart, dass ein westliches Denken, sofern es sowas überhaupt gibt, auf Verzweckung der Wahrnehmung und auf Zweckmäßigkeit abgerichtet ist und ein östliches Denken vielleicht eher dem entspricht, was Sie gerade genannt haben, eher diese Offenheit und dieses Wandeln. Anders gefragt, ist das Denken in Zwecken ein kultureller Effekt oder würden Sie sagen, es ist ganz tief in die menschliche Form als solche eingelassen?
Es ist schon in unsere leibliche Struktur eingelassen. Wir müssen, damit sich unser Leib erhalten kann, Nahrungsmittel zu uns nehmen, etwas trinken. Wir haben bestimmte sexuelle Bedürfnisse, die zielgerichtet sind auf bestimmte Objekte, sage ich jetzt mal. Das scheint mir kulturell zwar geformt zu werden, wie wir essen, wie wir trinken, wie wir uns fortpflanzen, aber es scheint mir überall auf der Welt stattzufinden. Und es scheint mir immer mit Zwecksuche verbunden zu sein, sodass es so etwas wie eine erste biologische Grundlage für die Verzweckung der Aufmerksamkeit gibt. Es gibt aber, da würde ich Ihnen recht geben, eine Reflexion und Bewertung des Strebens nach Zwecken in der östlichen Philosophie, im östlichen Denken, das sich von unserem westlichen ziemlich unterscheidet. Also das Lob der Zwecklosigkeit ist vielleicht im Osten verbreiteter als im Westen, in Anführungsstrichen. Aber es gibt es auch im Westen. Also das Beispiel von Robert Walser Spaziergang ist ja ein westliches.
Aber wenn wir jetzt auch an den Kanon der westlichen Philosophie denken, Sie sprachen die biologischen Grundlagen an, dann gibt es ja eine Art Urvater des Denkens der Zweckmäßigkeit, nämlich Aristoteles, den Sie in Ihrem Buch auch als solchen namhaft machen. Und der hat ja noch eine andere Idee, nämlich dass Zwecke auf Ideale verweisen, dass es im Wesen der Tulpe liegt, zu blühen und aufzublühen und dass sie ihren Zweck gleichsam verfehlt hätte, wenn sie es nicht täte. Und so eben auch für den Menschen, der gewisse Zwecke in sich findet, die andere Tiere und andere Lebensformen nicht haben.
Ja, also Aristoteles ist eine sehr wichtige Figur für die Philosophie Europas und er kommt in meinem Text als eine Figur vor, die mir selbst begegnet ist. Also der Text behandelt Philosophen Europas als Stichwortgeber für ein Bewusstsein, das selbst verengt worden ist und versucht, sich wieder zu erweitern. Und Aristoteles als ein Theoretiker, der mit der Biologie, mit der Funktionsanalyse in Zusammenhang gebracht wird, war für meine eigene Sicht auf die Welt lange ziemlich wichtig. Und Sie haben völlig recht, er verbindet die Vorstellung, dass man einen Zweck erreicht, mit der Wirklichkeit. Er sagt, wenn etwas seinen Zweck erreicht, dann wird es wirklich. Und das verbindet er wiederum mit einer Bewertung. Es ist gut, wirklich zu sein. Es ist besser, wirklich zu sein, als noch nicht ganz wirklich zu sein und in Möglichkeiten stecken geblieben zu sein. Und diese Bewertungen führen wiederum zu einer Hierarchie der Wesen, welche Wesen mehr wirklich sind als andere Wesen. Gott ist als unbewegter Beweger reine Wirklichkeit für ihn. Und dann gibt es eine Stufenleiter von mehr oder weniger wirklichen Wesen. Und die ganze Welt ist bei ihm quasi eine durchhierarchisierte Welt mit der Prima Materia, die reine Möglichkeit ist, als dem Untersten. Und Gott als der reinen Wirklichkeit, als dem Obersten, und dazwischen tummelt sich so allerlei, was eben mehr oder weniger wirklich ist.
In Ihrem Versuch, uns eine Welt ohne Zwecke, eine Weltwahrnehmung, die von Zweckmäßigkeit befreit wäre, anzusinnen, sagen Sie auch, es geht bei Zwecken immer um gut und schlecht. Zwecke haben Bewertungen in sich eingeschrieben, das heißt eigentlich auch Normativität, das was sein soll.
Das ist wohl so, weil wir uns fragen, ob bestimmte Umstände unsere Verwirklichung von Zwecken begünstigen oder behindern. Ist dieser Laden einer, bei dem ich eine gute Ware, um mich zu ernähren, bekomme? Oder ist es ein schlechter Laden, weil es zu teuer ist oder die Ware schlecht ist? Ist diese Person eine attraktive Person für meine erotischen Wünsche oder eine eher weniger attraktive Person? Ist diese Schule eine, die mich eher dazu führt, dass ich meinen Berufswunsch realisieren kann, oder ist sie nicht eine, die meinen Berufswunsch fördert? Wir sind dauernd, wenn wir mit Zwecken konfrontiert sind, in Bewertungszusammenhängen unterwegs, weil wir uns fragen, ob bestimmte Mittel tauglich sind, um diese Zwecke zu realisieren.
Und dann gibt es ja eine philosophisch sehr einschlägige Rede vom Menschen als Zweck an sich. Und das ist eine Rede, die für unsere Moralvorstellungen, wir haben ja gerade das Kantjahr, wichtig, vielleicht sogar entscheidend ist. Das heißt, der Mensch ist innerhalb dieses Gesamtzusammenhangs ein ausgezeichneter Zweck.
Ja, Kant ist eine ganz besondere Figur in diesem Kontext, die ich bewusst vermieden habe, weil er einerseits jemand ist, der in seiner dritten Kritik, in der Kritik der Urteilskraft, das Konzept des interessenlosen Wohlgefallens entwickelt, also eine Theorie der Kontemplation, würde ich sagen, wo es gerade darum geht, bestimmte Zwecke, die in uns eingebaut sind, nicht mehr zu verfolgen und in den Zustand eines freien Spiels der Erkenntniskräfte zu geraten, wie er das nennt. Also er ist einerseits ein Theoretiker der Kontemplation, andererseits begreift er uns als autonome Wesen, die in der Lage sind, sich selbst Zwecke zu setzen und die auch für sich selbst Zweck sind. Die von Ihnen eben gerade erwähnte Selbstzweckhaftigkeit. Also er ist sowohl ein Denker der Zwecke in der praktischen Philosophie, in der Ethik, da ist dieser Begriff der Autonomie meiner Ansicht nach ganz stark auf unsere Fähigkeit, Zwecke zu verfolgen,
als
bezogen.
Selbstbestimmung. Und diese Zwecke, Autonomie hier als Selbstbestimmung, genau.
Genau, es sind nicht die Zwecke, die uns durch die Biologie vorgegeben werden, sondern wir können darüber hinaus weitere Zwecke verfolgen, vor allen Dingen den Zweck, vernünftig und widerspruchsfrei unterwegs zu sein. Und gleichzeitig ist er jemand, der sehr genau weiß, dass es einen Zustand gibt, in dem wir nicht mehr auf diese Art und Weise unterwegs sind.
Und dann gab es
eben den Kontemplativen.
Und in Ihrem Buch wird aber eine Gegengestalt etabliert, nämlich das Baruch de Spinoza, der vielleicht als erster und als mächtigster den Gedanken entwickelt hat, dass es bei dem Zwecken eigentlich nur um menschliche Zuschreibungen geht, die sich aus der menschlichen Wahrnehmung herleiten, aber dass in der Natur selbst, als deren Teil wir uns empfinden können, so etwas wie Zwecke eigentlich gar nicht vorzufinden wären.
Genau, Spinoza ist ein Philosoph, der zusammen mit anderen wie Descartes und auch Hobbes die aristotelische Kosmologie in Frage gestellt hat und mit dieser Infragestellung die Zweckursächlichkeit gestrichen hat in seiner Weltbeschreibung gewissermaßen. Und ein sehr einfacher Gedanke in diesem Zusammenhang ist einer, der eigentlich schon bei Platon auch auftritt, nämlich das Verfolgen von Zwecken bedeutet, dass einem etwas fehlt. Man sucht etwas, man hat die Nahrung nicht und sucht sie. Man hat den Bauplatz für das gewünschte Haus noch nicht und sucht diesen Bauplatz. Eigentlich ist die Zweckverfolgung etwas, was mit mangelnder Macht zu tun hat. Ein Wesen, das nichts mehr braucht, würde auch keine Zwecke verfolgen. Und vor diesem Hintergrund entwickelt Spinoza einen neuen Gottesbegriff. Er sagt, dass Gott das allmächtige Wesen ist, aber dieses Wesen strebt nach nichts, weil ihm ja nichts fehlt. Und von dieser Figur, Gott oder der Natur aus, versucht er die ganze Welt zu denken und auch das menschliche Handeln, was in seinem Kontext im Grunde der ständige Versuch ist, die relative Machtlosigkeit, in der wir existieren, zu kompensieren. Also das Suchen nach Zwecken bekommt jetzt plötzlich eine dunkle Färbung. Es ist nämlich eine Manifestation unserer Machtlosigkeit.
Und könnte man das im Umkehrschluss auch so deuten, ganz alltäglich, dass Menschen, die immer mehr wollen, die sich immer mehr ihrer Machtlosigkeit entledigen wollen, in diesem Gestell der Zwecke in immer dunklerer Weise verfangen sind?
Ja, die sind auf eigentümliche Weise sich nicht bewusst, dass ihr eigenes Handeln auch eine Manifestation dieser göttlichen Tätigkeit ist. Also Gott ist bei Spinoza oder die Natur ist quasi immer tätig, ohne Zwecke zu verfolgen. Wir aber versuchen uns zu erhalten, versuchen unsere endlichen Umstände irgendwie zu stabilisieren. Und aus dieser Furcht, dass wir uns eventuell nicht erhalten können, dass wir uns eventuell nicht in den Umständen, die wir gerade sind, stabilisieren können, ergibt sich dieses Gefangensein in Zweckzusammenhängen. Und wenn wir es schaffen sollten, die Welt nicht nur durch unsere Interessen hindurch zu betrachten, dann würde auch dieses Zweckstreben verschwinden nach Spinoza. Und da hat er dann zwei unterschiedliche Formen der Erkenntnis in seiner Theorie bereitgestellt. Und die höchste Form der Erkenntnis vom Standpunkt der Ewigkeit ist eine, wo wir die Welt eben nicht mehr durch die Brille unserer Zwecke sehen, sondern quasi durch, wenn man das so sagen kann, durch die Brille Gottes oder der Natur. Und da erscheint dann alles als ein großes Spiel, als ein großes Kunstwerk, als ein großer Tanz, der aber auf nichts hinausläuft.
Das könnte man sagen, ist eine ästhetische Weise, die Welt zu betrachten, im Sinne eines Kunstwerks. Aber es ist auch eine, die anderen vielleicht sogar zynisch oder wertfrei erscheint, als ob dieses ganze Leiden und der ganze Krieg, die ganze Brutalität, all das, was uns täglich umgibt, wie ein Kunstwerk zu betrachten, heißt es ja auch, in seiner moralischen Wertigkeit in gewisser Weise abzuschlagen.
Es wird nicht mehr moralisch bewertet, das ist richtig. Er sagt explizit, die Menschen, die frei geboren wären, würden den Unterschied zwischen Gut und Böse nicht kennen. Die frei werden, dadurch, dass sie diese dritte Erkenntnisart erreichen, beurteilen die Welt auch nicht mehr moralisch nach Gut und Böse. Man kann das auch eine religiöse Sichtweise nennen. Das führt dann allerdings zu der Zumutung, dass eine religiöse Perspektive auf die Welt keine moralischen Bewertungen mehr enthält. Und das ist sicher für uns im sogenannten christlichen Abendland ein schwierig zu fassender Gedanke, weil im Christentum Moral und Religiosität eng miteinander verwoben sind.
So kann man ja sagen, und das war sicher im Fall von Spinoza der Fall, aber generell, dass diese Anstiftung zur Wahrnehmung der Welt als eines zwecklosen Ganzen immer ein wenig skandalös ist und auch unter Nihilismusverdacht steht.
Das war so, also Nietzsche hat an Spinoza angeknüpft als einem Machttheoretiker. Er hat ihm zugestimmt in dieser Kritik der Zwecke. Er hat vielleicht erst diese Formulierung produziert, die ich gerade benutzt habe, dass die Welt ein großes Spiel ist. Und er hat sich natürlich auch mit dem Nihilismus auseinandergesetzt und einen Nihilismusbegriff entwickelt, der die Zwecke als etwas ansieht, was ganz wichtig für das menschliche Leben ist. Und wenn es wegfällt, dann versinken sie in dieser Depression, die Sie vorhin genannt haben, dass sie nicht mehr wissen, warum sie überhaupt auf der Welt sind. Und der Nihilismus ist von ihm als eine kollektive Depression betrachtet worden. Und man kann sagen, dass Autoren wie Spinoza in den Augen von Nietzsche ein Teil dieser Entwicklung Europas sind, aus der Nietzsche herausführen wollte. Aber ich glaube, dass das eine Fehlinterpretation ist. Also Spinoza ist natürlich überhaupt nicht ein Nihilist. Und das Wegfallen der Zwecke muss auch nicht dazu führen, dass eine kulturelle Depression eintritt.
Ja, aber es gibt ja dieses wunderbare Nietzsche-Zitat, das man sogar in Fitnessstudios sieht mittlerweile. Das lautet, wer ein Warum im Leben hat, kann jedes Wie ertragen. Und das ist ja gerade die Idee, dass ein Zweck eigentlich etwas ist, das uns resilienter, stärker, zielorientierter, sinnvoller leben lässt.
Ja, das ist sicher die Auffassung. Have a purpose in life ist ja auch ein Spruch, den man an jeder Ecke finden kann. Die Frage ist, ob die Probleme, in denen wir gegenwärtig stecken, also seien es politische oder ökologische Probleme, nicht gerade damit zu tun haben, dass wir permanent durch die Welt eilen und versuchen, Zwecke zu verwirklichen und die Welt dabei als eine Ressource betrachten und andere Menschen als eine Ressource betrachten, mit denen wir diese Zwecke besser verfolgen können. Also eine kontemplative Haltung würde vielleicht in viel weniger Probleme politischer und ökologischer Art führen, als die Haltung, die im Sinne eines Fitnessstudios Spruchs gewissermaßen permanent unter Strom steht und alles auf das bezieht, was ich ganz gerne haben möchte, sein will.
Herr Hampe, reden wir doch mal über das Philosophieren selbst. Da gibt es ja auch eine Zweckbestimmung, die ist die älteste und vielleicht auch klarste. Die lautet, erkenne dich selbst. Das sei der Zweck des Philosophierens. Wenn man Ihr Buch liest, hat man eher das Gefühl, dass die Zielbestimmung des Philosophierens lauten sollte, erkenne, dass dein Selbst nur ein Schein ist, den es selbst zu überwinden gilt.
Ja, das kann man so sehen, dass ich eher zu philosophischen Konzeptionen neige, wie denen von David Hume oder Spinoza, dass wir ein Aspekt eines Wirklichkeitszusammenhanges sind, in dem geistige Individualität, geistige Essenzen eigentlich keine Rolle spielen und dass das selbst so etwas wie ein Konstrukt ist, das uns sozial aufgedrängt wird und mit großen Problemen verbunden ist. Und dass es eine gewisse Befreiung der eigenen geistigen Zustände geben kann, wenn wir auf dieses Konstrukt nicht allzu viel Wert legen.
Und es gibt ja vielleicht dann zwei grundsätzliche Mutmaßungen, wie man sich auf diesen Weg begeben kann. Das eine wäre durch Argumente, durch Zielzusammenhänge, da wird eine Prämisse und eine Konklusion entworfen. Und das andere sind vielleicht einfach Erfahrungen, die einen von diesem Schein befreien. Mir scheint, das Zweitere interessiert Sie fast mehr als das Argumentieren.
Ja, das Argumentieren hat eine Wurzel im Wettbewerb. Das sieht man schon an den platonischen Dialogen. Es ist, wenn man sich da etwas jargonhaft ausdrücken will, agonal, kämpferisch. Wer hat das bessere Argument, wer hat das richtige Argument, wer kann sich in einem Argument durchsetzen? Vielleicht auch damit die Gemeinschaft die richtige Zielvorstellung entwickelt. Die Leute, die die richtigen Argumente haben, können auch andere etwas lehren. Es ergibt sich aus der argumentativen Situation nicht nur eine Streitsituation, sondern auch eine hierarchische Situation, in der zwischen Lehrerinnen und Schülern unterschieden werden kann. Ein Erzähler, der darüber berichtet, was ihm widerfahren ist, ist von seinen Zuhörerinnen und Zuhörern eher abhängig. Sie wenden ihre Aufmerksamkeit der Erzählerin zu oder ab, je nachdem, ob sie das in Bann schlägt, was erzählt wird. Aber die Erzählerin steht nicht über denen, die ihr zuhören. Und es könnte auch sein, dass das, was erzählt wird, nirgendwo hinführt, sondern einfach nur darstellt, was passiert ist, was erfahren worden ist. Und es gibt eine philosophische Tradition, nämlich die der Skepsis, die zu der Überzeugung gekommen ist, dass viele menschliche Probleme etwas mit agonalen Situationen zu tun haben und mit Hierarchien. Und dass deshalb das Argumentieren etwas höchst Problematisches sein kann, weil es die agonalen Situationen, die kämpferischen Situationen verschärft und auch die Hierarchien verschärft. Und ein Autor wie Pyrrho, von dem wir meinen, dass er der Gründer einer bestimmten skeptischen Schule ist, wissen wir über den Arzt und Philosophen Sextus Empiricus, dass er offenbar der Überzeugung war, dass das Beste, was wir tun können in der gemeinschaftlichen Kommunikation, ist, uns gegenseitig zu erzählen, was uns erschienen ist. Also uns gegenseitig unsere Erfahrungen auszubreiten. Daraus kann man dann auch etwas lernen, aber man versucht dann nicht unbedingt, die andere Person im Wettbewerb der Argumente zu schlagen. Das ist ja auch ein vielsagendes Wort, jemand mit einem Argument in eine Argumentation schlagen.
Es gibt sogar Totschlagargumente, die ja sogar in der Philosophie mutmaßlich gesucht werden.
Genau. Totschlagargumente, Knockdown-Argumente und so weiter. Also das Argumentieren als Boxkampf. Und man stellt sich dann auch nicht über den anderen, dem man etwas erzählt, indem man sagt, ich sage dir jetzt mal, wie das richtige Argument läuft. Der auch relativ skeptisch geneigte Philosoph Paul Feierabend hat einmal in einer Vorlesung gesagt, etwas Besseres als anderen zu berichten, was mir erschienen ist, fällt mir einfach nicht ein.
Aber das bedingt ja, und das zeigt sich in Ihren Werken, in Ihrem Schreiben, auch einen anderen Zugang und eine andere Vorstellung von dessen, was Philosophieren bedeutet. Da wird dann nicht mehr argumentiert, da werden nicht mehr Fußnoten gesetzt, sondern es wird erzählt, wie es einem erschien. So lautet ja auch ein Kapitel Ihres neuen Buches. Das würde aber auch heißen und ist in Ihrem Fall sogar so, dass Sie immer über autobiografische Erlebnisse schreiben. Und in dem Buch, das Sie jetzt geschrieben haben, wird es sehr privat, man kann sogar sagen intim. Sie schreiben von sehr wichtigen, grundlegenden Erfahrungen Ihres Lebens, seien es Albträume oder auch den Tod Ihres Vaters, als Dinge, die Sie mitteilen wollen im Sinne einer Philosophie der Zwecklosigkeit.
Man kann sicher Argumente für Zwecklosigkeit produzieren. Das haben wir in den ersten Teilen dieses Gespräches auch gemacht. Ich glaube, dass diese Argumente auch eine gewisse Wirkung haben können, aber sie kommen ja nicht aus dem Nichts, sondern dass man glaubt, dafür argumentieren zu können, dass die Zwecksetzung einer Einengung des Lebens ist, beruht auf Erfahrungen. Und über diese Erfahrungen kann man berichten, sodass die Voraussetzungen bestimmter Argumente eventuell erst durch Erfahrungsberichte plausibel werden. Und ich habe in meinem Leben erfahren, dass ich nicht nur durch meine biologische Ausstattung, sondern durch alle möglichen sozialen Empfehlungen und Beurteilungen in solche Zweckgassen getrieben worden bin und dass auch beispielsweise mein Vater in solche Zweckgassen getrieben worden ist und dass es für ihn am Lebensende unglaublich mühevoll war, aus denen herauszukommen. Dass also beispielsweise die Bewertung am Ende des Lebens, ob man auch die Zwecke, die man sich selbst vorgenommen hat oder die andere von einem erwartet haben, erfüllt hat, das Leid, das sowieso eintritt, wenn man sterben muss, noch auf erhebliche Weise verschärft.
Und das wäre dann doch, verstehe ich Sie richtig, ein Ziel des Philosophierens, dass man den Ausgang aus diesen Sackgassen, selbst erzeugten Sackgassen findet?
Das ist dann eine paradoxe Beschreibung, dass man quasi das Ziel verfolgt, keine Ziele mehr verfolgen zu müssen. Aber ich würde sagen, aus eigener Erfahrung kenne ich den Preis der Zweckverfolgung. Ich breite das einfach aus, diesen Preis, den ich glaube, bezahlt zu haben und den mein Vater bezahlt hat, dafür, dass er glaubte, er muss ein bestimmtes Leben führen. Das führt vielleicht dazu, dass Leserinnen und Leser darüber nachdenken, ob sie auch diesen Preis bezahlen wollen und ob diese Vorstellung Have a Purpose in Life wirklich eine gute Vorstellung ist.
Führt das auch notwendig, zumindest führt es in Ihrem Buch im ersten Teil ja darauf, dass das Schreiben fast den Stil einer Meditation annimmt, einer Selbsterkundung, die sich in Widersprüche verstrickt und ständig wieder aus diesen auszubrechen tut. Man kann sogar sagen, das Philosophieren wird selbst eine Art des Meditierens unter Ihrer Hand.
Ja, das ist ja seit Descartes ein verbreiteter Topos, also dass er sein am meisten gelesenes Buch Meditation über die erste Philosophie genannt hat, kann man, glaube ich, sehr ernst nehmen. Er ist in einer Jesuitenschule erzogen worden, in der Exerzitien betrieben wurden, religiöse Exerzitien. Und meiner Ansicht nach sind die Meditationen von Descartes sehr ernst gemeint als Meditation, dass man jeden Tag über einen dieser Texte ernsthaft nachdenkt. Und dieses ernsthafte Nachdenken bedeutet nicht unbedingt ein Abhaken, sondern dass das, was man da gelesen hat, einsinkt in den eigenen Geist. Und ich glaube, dass Philosophieren immer mit so etwas zu tun hat, dass das Ganze durch einen narrativen Text geleistet werden kann, dass also ein menschlicher Geist transformiert werden kann, dadurch, dass diesem Geist etwas erzählt wird, ist vielleicht eine in der Philosophie in den letzten Jahrzehnten eher weniger beachtete Position. Aber Das philosophische Erzählen ist natürlich verbreitet bei Autoren wie Montaigne oder Kierkegaard. Ich würde auch sagen, dass Platon ein großer Geschichtenerzähler ist und dass seine Erzählungen die Funktion haben, uns zu transformieren. Etwas altbacken kann man das dann ein Bildungserlebnis nennen. Man liest einen Text und ist danach umgebildet worden, sieht die Welt mit anderen Augen. Und sowohl literarische wie auch philosophische Texte können das erreichen, meiner Ansicht nach.
Und in diesem Sinne, wenn ich das abschließend fragen darf, haben Sie ja eher einen Entbildungstext geschrieben, denn die Zwecke und das Denken in Zwecken, das scheint uns nur allzu natürlich, während Sie uns eine Welt ansinnen, in denen wir nicht mehr in Zwecken denken müssen, also diese Bildungsprozesse rückgängig machen.
Ja, das ist tatsächlich ein Ziel, weil ich glaube, dass diese Bildungsprozesse eine Einengung dessen sind, was quasi am Boden unserer geistigen Fähigkeit ist, eine freispielende, kontemplative Aufmerksamkeit.
Dann danke ich Ihnen sehr für dieses Gespräch und auch das Buch, das uns aus der Enge zurück in die Weite führt.
Ich habe zu danken.
Und das Buch von Michael Hampe, Wozu eine Philosophie der Zwecklosigkeit, ist im Hansa Verlag erschienen. Vergangene Woche hat Frankreich stolz das Recht auf Abtreibung, genauer gesagt die garantierte Freiheit zum freiwilligen Schwangerschaftsabbruch, in die Verfassung aufgenommen. Im Wochenkommentar macht sich Andrea Rödig Gedanken über die rechtliche und symbolische Bedeutung dieses Schritts, vor allem aber über den Satz »Mein Körper gehört mir«. Was bedeutet er eigentlich und was nicht?
Die Freiheit zum Schwangerschaftsabbruch hat in Frankreich jetzt Verfassungsrang und die Entscheidung ist ein starkes Zeichen für die Frauen. Schon Simone de Beauvoir hatte 1949 die Argumente der Abtreibungsgegner als Heuchelei bezeichnet. Und nun finden die langen feministischen Kämpfe um reproduktive Selbstbestimmung endlich eine Anerkennung. Mon corps, ma choix, mein Körper, meine Wahl. Der Satz ist als politische Forderung klar und richtig. Philosophisch betrachtet allerdings klingt er voraussetzungsreich, wenn nicht gar zweifelhaft. Denn wenn etwas existenziell nicht unserer freien Wahl unterliegt, dann ist es der Körper, mit dem wir geboren werden, der Körper mit seinen Fähigkeiten und Macken, seinem Geschlecht und seiner Erblast, seinem Wachstum und Verfall, mit seiner Endlichkeit. Ich, Körper, Wahl. Jedes dieser Worte ist schon für sich genommen ein philosophisches Problem. Wir haben einen Körper, ja, aber wir sind auch dieser Körper. Er ist vom Ich nicht zu trennen und wird doch als unterschieden erlebt. Genau in dieser vertrackten Verschränkung von Selbst und Körper liegt eine vermeintliche Freiheit, ich bestimme, und eine enorme Vulnerabilität. Herrschaft etabliert sich über den Zugriff auf Körper. Foucault nannte das Biopolitik. Und das Patriarchat ist eine einzige grausame Demonstration der Aneignung und Kontrolle weiblicher und kindlicher Körper. Wie frei ist der Körper? Wie frei ist das Ich im Körper? Im Fall der Schwangerschaft wird die Sache noch heikler, denn die Schwangere ist in einer besonderen leiblichen Verfassung. Sie ist, wie Antje Schrupp in ihrem Buch »Schwanger werden können« eindrücklich argumentiert, nicht eins und nicht zwei. Nein, mein Körper, meine Wahl, das ist keine Beschreibung eines Zustands, es ist ein Wunsch und eine existenzielle Utopie. Der Satz ist eine Bombe und verständlich ist, dass er der christlichen Schöpfungslehre als sündige Hybris erscheinen muss, dem Patriarchat als Anfechtung und der Körper-Enhancement-Industrie als ein gefundenes Fressen. Alles ist möglich, du gestaltest deinen Körper selbst. Es gilt, zwischen Machbarkeitswahn und blindem Körperfatalismus eine Balance zu finden. Und es gilt, ethische Abwägungen zu treffen. Mit der Formel, der Schwangerschaftsabbruch sei rechtswidrig, aber in den ersten 3 Monaten straffrei, versucht die deutsche Gesetzgebung, das Dilemma zwischen Selbstbestimmungsrecht der Schwangeren und Schutz des ungeborenen Lebens aufzufangen. Aber es ist an der Zeit, hier nachzubessern. Denn was ein Körper ist, was er kann und darf, ist historischen Veränderungen unterworfen. In den letzten Jahrzehnten sind körperliche Selbstbestimmungsrechte auf allen Ebenen angepasst worden. Das reicht von der Streichung des sogenannten schwulen Paragraphen 175 über die Lockerung des transsexuellen Gesetzes bis hin zu Regelungen der Reproduktionsmedizin. Wann also gewährt die deutsche Gesetzgebung, vor allem auch symbolisch, die Freiheit zu reproduktiver Selbstbestimmung und ändert den Paragraphen 218? Derzeit prüft eine Kommission die Möglichkeit und wird ihre Ergebnisse Ende März bekannt geben. Vielleicht wirkt Frankreichs Vorstoß als Beispiel. Denn so zwiespältig der Satz, mein Körper, meine Wahl, in philosophischer Hinsicht auch sein mag, als politische und feministische Forderung ist er eindeutig.
Ein Kommentar von Andrea Rödig. Das war's für heute bei Sein und Streit im Deutschlandfunk Kultur. Eine sinnerfüllte Woche wünscht Wolfram Eilenberger.